Straftaten gegen Frauen nehmen in allen Bereichen zu. Das Heidenheimer Frauenhaus musste dieses Jahr schon für einige Zeit wegen Überfüllung geschlossen werden. Warum ist es so schwer, Frauen in unserer anscheinenden zur modernen Gesellschaft vor Gewalt zu schützen? Darüber spreche ich heute mit Frank Rosenkranz und Christian Smekal. Der eine ist Geschäftsführer der Diakonie, unter deren Obhut das Heidenheimer Frauenschutzhaus betrieben wird. Der andere ist Heidenheimer Handwerksmeister. Wie diese beiden zusammenkommen für ein Statement zum Schutz von Frauen, da dürfen Sie jetzt gespannt sein.
Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
Ob Hass im Netz, Sexualdelikte oder häusliche Gewalt, Straftaten gegen Frauen nehmen in allen Bereichen zu. Das Bundeskriminalamt hat diese Woche erstmals ein Bundeslagebild vorgestellt. Das heißt, ich muss es jetzt ablesen, geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Eine Zahl hat mich darin besonders geschockt. Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt. Also es passiert, während wir hier miteinander reden. Es ist unfassbar. Unser Treffen hier haben wir schon lange vor diesen schockierenden Zahlen vereinbart. Ausgangspunkt war ein Bericht in der Heidenheimer Zeitung, auch mit einem Gespräch mit Ihnen, Herr Rosenkranz, und 2 anderen engagierten Frauen im Frauenschutzhaus. Einige Wochen später riefen Sie mich an. Aber erzählen Sie mal selbst, was war denn da Ihr Anliegen und ja, wie kam Herr Smekal da ins Spiel?
Gerne. Ja, ich habe Sie angerufen, weil mich junge Männer in Heidenheim so schwer beeindruckt hatten, dass ich beschlossen habe, das muss an die Öffentlichkeit geraten. Herr Smekal rief mich an und bat mich, einen Vortrag zu halten über das Heidenheimer Frauen- und Kinderschutzhaus. Und zwar vor einer Gruppe von jungen Männern, die sich Roundtable nennen. Das ist ein Service-Club, in dem ausschließlich junge Männer sich um soziale Themen kümmern. Und ja, ich war sehr gespannt. Ich kannte dieses Gremium noch nicht und wir trafen uns am Abend in einem Gasthaus auf der Landesgartenschau. Ich glaube, Lieblingsplatz heißt das. Also dort kamen wir zusammen und ich berichtete über unsere Arbeit und staunte über das große Interesse am Thema. Weil junge Männer, wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, andere Probleme haben als den Schutz von Frauen vor Gewalt. Und wir sind in ein wirklich intensives, langes Gespräch gekommen. Und ich, wie gesagt, ich war wirklich schwer beeindruckt von diesem Interesse und von natürlich auch von dem Engagement, weil die jungen Männer haben dann auch mir versprochen, dass sie eine großzügige Spende für das Frauen- und Kinderschutzhaus.
Aber Herr Smekal, wie kamen Sie denn auf Herrn Rosenkranz? Sie sind zwar sozial engagiert in verschiedenen Bereichen, aber wie kamen Sie denn auf das Frauenschutzhaus?
Also der Kontakt kam eigentlich über den Zeitungsartikel in der HZ zustande, über das Frauenhaus. Wir haben am Internationalen Straßenfest Spenden generiert durch unseren Getränkestand, den wir jährlich dort haben, und hatten da eigentlich ein Spendenprojekt, das allerdings dann nicht zustande kam. Und zufälligerweise kam dann am nächsten Tag in der HZ dieser Bericht über das Frauenhaus. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das am Anfang nicht so auf dem Schirm, dieses Frauenhaus in Heidenheim, und habe den Artikel dann gelesen. Ich kenne den Herrn Rosenkranz schon länger, also hatte ich gleich einen Bezug zu ihm. Und haben wir das durchgelesen und habe das dann bei uns im Roundtable einfach vorgestellt, ob wir uns das nicht mal anhören und ob wir das nicht unterstützen. Weil grundsätzlich spenden wir an soziale Einrichtungen im Kreis Heidenheim. Also das ist eigentlich unser Anliegen, Sachen zu unterstützen in unserer Stadt. Und dadurch kam der Kontakt zustande. Wir hatten dann, wie gesagt, dieses wirklich gute Gespräch mit dem Herrn Rosenkranz und haben das dann auch eigentlich relativ beschlossen, dass wir dann die Spende dorthin fließen lassen.
Ja, und das Frauenschutzhaus braucht es ja ganz dringend. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Herr Rosenkranz, warum? Also man kennt ja das Frauenschutzhaus nicht, was ja auch Sinn und Zweck ist, damit das Heim nicht bekannt ist, wo das ist, damit die Frauen da wirklich einen Zufluchtsort haben, dass da eben die gewalttätigen Männer nicht dort vor der Tür aufkreuzen, was ja auch gelingt. Aber erzählen Sie mal, warum ist gerade die Situation so angespannt im Frauenschutzhaus?
Und das hat verschiedene Gründe. Wir haben eine sich verändernde Gesellschaft. Wir hatten vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hatten wir einen Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund, der war deutlich unter dem, wie es heute ist, weil auch diese Frauen heute viel selbstbewusster sind und viel, viel früher auch den Schritt gehen aus der Gewaltbeziehung in einen Schutzraum. Das bedeutet, wir haben eine viel höhere Frequenz. Und unser Haus ist manchmal, wie Sie es vorhin schon sagten, auch mal geschlossen, weil wir im Prinzip nur 5 Plätze für Frauen und 11 für Kinder vorhalten. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das Haus schlossen, da waren 8 Frauen im Haus. Das heißt, wir hatten ein Kinderspielzimmer, ein Wohnzimmer und ein Notaufnahmezimmer noch mit Frauen, die von Gewalt betroffen waren, belegt. Und diese Situation, die ist dann nicht mehr schön, weil die Frauen, die bei uns im Haus leben, die leben in einer Art WG und müssen sich ihren Hausstand selber organisieren. Das heißt, sie müssen kochen, sie müssen sich um ihre Kinder kümmern, sie müssen selbst einkaufen, wenn es möglich ist, arbeiten gehen, die Kinder zur Schule bringen und so weiter. Also die leben einen Alltag und das in einer WG. Wir haben, das Haus ist auf 3 Ebenen eingerichtet und immer 2 Frauen teilen sich ein Badezimmer und eine Küche. Und das ist nicht einfach. Und wenn diese Frauen als Lösungsstrategien von Problemen nur Gewalt erfahren haben in ihrem Leben bisher, dann können Sie sich vorstellen, was das auch macht in so einer Gruppe. Ja, also das ist nicht immer nur friedlich in unserem Haus. Und unser Personal, unsere Personaldecke ist sehr dünn. Das hat das zu tun mit der Bezuschussung. Es gibt seit 42 Jahren das Heidenheimer Frauenschutzhaus und seit 42 Jahren warten wir auf eine gesetzliche Regelung zur Finanzierung dieses Hauses. Die gibt es nicht. Das gehört zum Freiwilligkeitsbereich eines Landkreises und ich bin total dankbar und froh, dass unsere Gemeinden hier in Heidenheim, unser Landkreis, dieses Frauenhaus bezuschusst, aber es ist freiwillig. Die müssen das nicht machen. Mhm. In Aalen zum Beispiel gibt es keins.
Das heißt, es kommen auch von auswärts Frauen.
Es kommen viele Frauen von auswärts. Und auch da deckeln wir dann irgendwann und sagen, nein, unsere Frauen haben Vorrang.
Also das passt ja überhaupt nicht zu den Zahlen, die da jetzt vorgelegt wurden. Also der Bedarf wäre wahrscheinlich noch viel, viel höher, aber es gibt jetzt nichts Entsprechendes.
Wir hatten vor einigen Jahren das Angebot mit Bundesmitteln und Zuschüssen vom Bund, das Haus zu vergrößern. Aber das macht keinen Sinn, wenn wir kein Personal haben. Also die Frauen brauchen Betreuung. Diese Personalkosten, die werden nicht bezuschusst, wenn man jetzt sowas vergrößert, so ein Haus, und mehr Plätze anbietet. Dann ist der Wohlfahrtsverband in der Bredouille, weil er einfach das Geld nicht alleine aufbringen kann.
Herr Smelka, warum haben Sie sich jetzt dann entschieden in Ihrem Service Club, dass Sie das Geld jetzt im Frauenhaus zukommen lassen? Also was hat Sie da beeindruckt in diesem Gespräch?
Grundsätzlich natürlich auch der Einsatz, den der Herr Rosenkranz da bringt und wie er es vorgetragen hat, das war einfach... Ja, das mal zu hören, was auch bei uns im Landkreis oder halt auch in der Stadt Heidenheim, was es da für Schicksale von Frauen gibt, um die sich tatsächlich Leute dann auch kümmern.
Sie sagten, Sie kannten das vorher
nicht. Ich kannte es vorher tatsächlich nicht, oder dass es so ein Ausmaß gibt oder den Bedarf daran. Ja, uns ist es wichtig, dass wir dann so einen persönlichen Ansprechpartner dann auch haben oder den Bezug dazu, und wir auch wissen, dass das Geld, wenn wir das spenden, dort ankommt, wo es ankommen soll, und sich die Leute dann auch tatsächlich drüber freuen oder
das Wie viel brauchen. Haben Sie dann gespendet und was wurde damit?
Oder also wir haben das dann 5.000 Euro gespendet. Mhm. Ja.
Und was wurde mit dem Geld gemacht?
Also wir haben dieses Jahr einen neuen Spielplatz angeschafft für die Kinder. Der ist richtig teuer. Und wir brauchen das Geld auch für den laufenden Betrieb. Wir haben zum Beispiel Frauen, die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. Wenn eine Frau illegal sich aufhält in Deutschland und von Gewalt betroffen ist, hat die laut Istanbul-Konvention auch ein Recht auf einen Schutzraum. Und solche Frauen nehmen wir natürlich auch auf. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass da bisher von der Landkreisverwaltung keine Kostenübernahme erfolgt.
Warum müssen die hier?
Die sagen, die haben keinen Aufenthaltsstatus, die sind nicht da und wir zahlen das nicht.
Aber die sind ja trotzdem da.
Natürlich, aber da sind wir immer in einer Diskussion. Das sind Sachbearbeiterentscheidungen, die wir nicht beeinflussen können. Wir haben aber immer wieder Gespräche, wo wir diese Dinge dann auch anbringen. Aber das sind Kosten, die auf denen bleiben wir sitzen. Die werden in der Regel von der Kirchensteuer ausgeglichen. Aber wenn wir solche großzügigen Spenden kriegen, dann nutzen wir die natürlich auch dafür.
Und es kam früher weniger vor oder nicht vor, dass
Leute... Naja, früher gab es nicht so viele Frauen mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund wie im Augenblick. Das ist wirklich eine Spitzenzeit, muss man ja auch sagen. Ne?
Und dass sich Frauen das überhaupt trauen? Vielleicht haben die früher einfach stillgehalten, haben die Gewalt ertragen? Mhm.
Früher haben Frauen das mehr ertragen, weil es auch so ein bisschen zu der Kultur dazugehört hat vielleicht. Aber Frauen, die länger sich in Deutschland aufhalten oder vielleicht auch mal Kontakt hatten mit einer Frauenbeauftragten wie Susanne Dandl oder so, ja. Mhm. Oder in unseren Strukturen sich langsam zurechtfinden durch Sprachkurse und so, die wissen dann schon um die Rechte der Frauen in Deutschland. Und ich glaube, die trauen sich dann auch eher, bei uns Hilfe zu suchen.
Aber ist es nicht so, oder ist es so, dass die mehr Gewalt erfahren, oder ist das so ein Vorurteil, dass man hat, ja, die unterdrückten Frauen dort?
Das möchte ich nicht so sagen. Wir haben Frauen aus allen Schichten und aus allen Bevölkerungsgruppen bei uns im Haus. Also ich habe ja ein paar Beispiele erzählt von einer älteren Dame, die ganz normal hier in Heidenheim geboren ist sogar und 30 Jahre von ihrem Mann Gewalt erfahren hat. Die war 30 Jahre eingesperrt daheim. Die hat die Kirche besuchen dürfen und war zu Hause. Die konnte nicht einkaufen. Die musste bei uns alles lernen.
Wie alt war die, als sie zu Ihnen kam?
Die war 76. Und diese Frau hat einfach alles lernen müssen. Einkaufen gehen, Behördengänge und so weiter. Also das war ein ganz spektakulärer Fall. Und das war keine Frau mit Migrationshintergrund.
Und das haben die Nachbarn nicht gemerkt, dass diese Frau eingesperrt war? Das klingt ja nach einem Fall, wo man an die Polizei gehen müsste, fast.
Ich weiß nicht, ob die Nachbarn das nicht bemerkt haben oder nicht bemerken wollten. Wir haben auch eine Kultur des Wegschauens in Deutschland.
Hat die Frau es dann wieder geschafft, aus dem Frauenhaus raus?
Ja, aber sie hat sehr viel länger gebraucht wie eine Frau, die aus einer normalen Gewaltbeziehung kommt. Also ich möchte es nicht als normal bezeichnen, Gewalt ist nicht normal. Aber das war schon eine besondere Situation. Eingesperrt sein bedeutet ja, keine sozialen Kontakte zu haben, keine Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Mhm. Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie sagen ja, Sie sind jetzt auf dieses Thema eigentlich dadurch erst aufmerksam worden, sehen Sie da auch Möglichkeiten, dass Sie da gegen diese Gewalt angehen können in irgendeiner Weise, also als Multiplikatoren oder das eben mehr in das Bewusstsein zu rufen?
Ja, grundsätzlich nutzen wir natürlich schon auch unser Netzwerk, das wir haben in unserem Club und machen das auch publik, dass wir diese Spende gemacht haben an den Rosenkranz und versuchen das dadurch öffentlich zu machen und auch diese Themen anzusprechen. Grundsätzlich gibt es immer viele verschiedene Sachen, die man einfach nicht so sieht. Wir haben auch den Blickpunkt Klosch in Harbrechting heißt es, glaube ich, haben wir auch unterstützt, die so begleiteten Umgang mit Kindern machen, die auch Gewalt erfahren haben. Da haben wir auch eine kleine Spende gemacht. Und das sind lauter so Themen, die wir halt aufarbeiten und versuchen schon auch weiterzubringen, auch an die jüngeren Leute. Gerade bei mir im Betrieb, überall hat man Kontakt und dann machen wir das natürlich schon publik und versuchen es auch in unserem Club intern, den gibt es ja international, deutschlandweit, da war jetzt auch so eine Distriktversammlung von unserem Distrikt und da werden natürlich solche Themen auch angesprochen, wer wohin gespendet hat und dann tragen wir das in die anderen Clubs in Biberach, Neu-Ulm. Die wissen, dass wir dieses Frauenhaus unterstützt haben in Heidenheim und dass das in ihr Bewusstsein geht, dass sie vielleicht in ihre Städte da auch in diese Richtung was machen.
Also ich finde es ja schon erstaunlich. Sie sind Handwerksmeister hier in Mörgelstetten und beschäftigen sich mit so einem Thema. Das ist eigentlich völlig ungewöhnlich. Und die jetzt mit Ihnen mit da sind im Club, sind ja ähnliche junge Männer, oder? Die sind, man würde da jetzt gar nicht das Thema so vermuten, dass das jetzt ihnen unter den Nägeln brennt. Ja. Wer ist denn bei Ihnen so Mitglied?
Ja, zurzeit sind wir 9 Mitglieder, leider nur. Also zu Spitzenzeiten waren wir mal 16. Wir haben diese Altersgrenze mit 40, deswegen scheinen diese Leute, die dann das 40. Lebensjahr erreicht haben, aus dem Club aus. Deshalb haben wir immer einen Wandel auch vom Club. Wir haben ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Also Roundtable geht es nicht darum, wer du bist oder woher du kommst, sondern halt das Engagement steht im Vordergrund. Wir haben Lehrer, Sozialarbeiter, wir haben 2 Banker, wir haben einen Malermeister, wir haben einen Schreinermeister, wir haben die unterschiedlichsten Berufsgruppen. Also das.
Aber sie sind alle ungefähr so gleich alt.
Ja, wir sind, also das jüngste Mitglied ist, glaube ich, gerade 28 und das älteste 40. Mhm. Also die Range ist immer so mittlerweile so zwischen 30 und 40.
Okay, aber in dem Alter geht es ja eher darum, wie stelle ich meinen Betrieb auf, wie vermehre ich mein Geld, wie stehe ich gut in der Gesellschaft da. Da geht es ja eigentlich nicht um so Tiefen wie die genau. Jetzt da eben im Frauenhaus.
Ja, das war das, was mich auch so schwer beeindruckt hat.
Was war denn, haben Sie dann irgendwas im Gedächtnis, das Maker, was auch der Herr Rosenkranz damals in dem Gespräch erzählt hat? Was bei Ihnen so der Auslöser war?
Ja, gerade die Geschichten, die Beispiele, wo er halt gebracht hat. Er hat dann auch 2, 3 andere Beispiele gebracht von Frauen, die halt so ein, ich sage mal, krasses Schicksal hatten mitten in unserer Stadt, wo man eigentlich denkt, ja gut, in Heidenheim kann ja sowas
kleine,
nicht passieren.
Welt, ja.
Und da hat er wirklich noch 2 andere, was fast noch also utopischer waren. Also da denkst du gar nicht dran, dass sowas passieren kann.
Und, ja, Sie können uns durchaus benennen, weil das, was ist da passiert?
Ja, wir hatten einen Fall von, das ist aber schon wirklich viele Jahre her. Eine Frau, die wurde hier in Heidenheim als Sklavin festgehalten. Von einer Familie. Richtig, als Sklavin.
Kam das dann niemals vor Gericht? Man hat da solche.
Nein. Erstmal sind wir keine Ankläger. Wir verstehen uns als diakonisches Werk in der Nachfolge Jesu. Oder ja, als Diener Jesu. Und Jesu hat niemals jemanden angeklagt. Wenn Sie die Gleichnisse alle so betrachten, Jesus hat auch die Frau, die ihren Mann betrogen hat, die gesteinigt werden soll, hat er gesagt, mach's nicht mehr, aber es ist gut jetzt. Ja. Die Frau verurteilen wollten, die hat Jesus vorgeführt. Ne? Der hat gesagt, ihr seid doch alle genauso.
Das heißt, Sie bieten die Hilfe an, aber Sie
Wir bieten
klagen.
Immer Hilfe an. Und wir haben auch bei der Stadt Heidenheim neue Papiere für die Frau beantragt, weil die waren ja abgelaufen, ihre Papiere. Und die Stadt wusste von dem Fall dadurch natürlich nicht. Aber wir haben es nicht zur Anzeige gebracht.
Und die Frau selber auch nicht. Die hat ein neues Leben.
Die Frau wollte wieder nach Hause in ihr Heimatland. Das war ihr einziges Bestreben. Und dafür konnten wir sorgen. Wir haben eine Organisation innerhalb der Kirche, die heißt IOM. Und die hat für die Rückführung gesorgt. Die hat Flugticket
Wohin
gekauft.
Ging die Frau?
Das sage ich
das
nicht.
Das sagen Sie nur. Das wäre dann zu speziell. Okay.
Das wäre zu speziell.
Aber die war jetzt in der Familie unterdrückt oder versklavt.
Ja, in einer, sagen. Nein, es war nicht ihre Familie, sondern die Familie hat sie quasi angeworben aus dem Ausland und hat gesagt, die zahlen ihr hier eine Schule und ein Studium und sie kann dann als gemachte Frau wieder in ihr Heimatland gehen.
Aber wie kam die dann zu Ihnen?
Die Familie hatte nach einigen Jahren, die Frau hier als Sklavin verbracht hat, wahrscheinlich ein Gefühl der Sicherheit und ist in Urlaub gefahren, hat die Frau alleine gelassen im Haushalt und sie hat dann Kontakt über die Botschaft ihres Heimatlandes zu uns gefunden. So war das, ja. War auch sehr spektakulär.
Okay, aber Sie sagen nur von einem anderen Fall, der Sie auch so beeindruckt hat, also von dieser...
Ja, war gerade auch von der älteren Dame.
Ja.
Ja. Okay. Und hat auch so viele Einzelfälle. Ich meine, das muss ja nicht immer so extrem sein wie diese Fälle. Es geht ja einfach nur, dass eine Frau, sag ich mal, flüchten muss aus ihrer Familie und einen Schutzraum braucht. Das ist ja eigentlich schon
Echt
schlimm
aus.
Genug.
Ja,
ja.
Genau.
Ja.
Und wie gesagt, das ins Bewusstsein zu kriegen, dass das eigentlich überall passiert und nicht nur in große Städte wie Berlin oder Hamburg, wo man denkt, ja gut, ist klar, das wohnen Millionen von Menschen, aber das ist halt bei uns in der Stadt Heidenheim genauso passiert.
Ja. Also ich habe hier auch nochmal den Ausschnitt vom Herrn Kretschmer, das ist der BKA-Vizepräsident und der sagt da in diesem Lagebericht, den er vorstellt, die Zahlen und Fakten zeigen, dass Hass und Gewalt gegen Frauen ein zunehmendes gesellschaftliches Problem sind.
Nicht nur gegen Frauen, man muss halt auch ehrlich sagen, wir haben auch Gewalt gegen Männer und zwar von Frauen gegen Männer oder von Männern gegen Männer. Und die Zahl der Männerschutzhäuser, die ist auch steigend in Deutschland.
Gut, aber in Heidenheim kümmert man sich jetzt hauptsächlich um die Frauen.
Ja, das ist wahrscheinlich im Verhältnis nicht so, weil bei Männern ist das Thema noch mehr schambehaftet als bei Frauen und Männer, die Gewalt ausgesetzt sind, die werden nicht so schnell wie eine Frau einen Schutzraum suchen.
Aber man sagt immer nur, oh, das ist schlimm und was passiert da, man muss was tun. Aber ehrlich, passiert es doch seit Jahren
nichts. Leider nicht, nein.
Wir haben uns damals in dem Gespräch vor diesem Zeitungsartikel auch über die Istanbul-Konvention unterhalten. Vielleicht erklären Sie mal, Herr Rosenkranz, was hat es damit auf sich und warum ist es in Deutschland noch immer nicht umgesetzt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine Frage an die Politiker. Wenn es nach mir ginge, wäre die schon umgesetzt. Es kostet natürlich immer Geld.
Was beinhaltet die dann?
Die beinhaltet, dass eine jede Frau, die in Europa lebt und die von häuslicher Gewalt, also die häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, ein Recht auf Schutz hat durch den Staat. Das ist so im Kurzen die Istanbul-Konvention. Mhm. Und das ist sehr, sehr spät erst von Deutschland ratifiziert worden. Die heißt Istanbul-Konvention, weil damals die europäischen Staaten sich in Istanbul trafen und dort den Beschluss gefasst haben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Türkei ist bereits wieder ausgetreten aus dieser Istanbul-Konvention. Ich habe das irgendwo gelesen. Aber in Deutschland, wie gesagt, ist die ratifiziert worden und heißt, eigentlich müsste man sagen, das ist jetzt bei uns Gesetz und es muss umgesetzt werden in ein Gesetz. Und das ist aber nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja die, die im Auftrag des Staates diese Räume einrichten.
Das ist eigentlich unglaublich, weil das müsste ja ein Thema sein, ganz unabhängig von politischer Richtung oder ja, Parteienpolitik, dass sowas umgesetzt wird und trotzdem wird es nicht umgesetzt.
Ja, ja. Leider. Also ja. Wir beklagen
die Konsequenz wäre dann aber, dass das Frauenhaus finanziert wäre oder dass sie sich nicht ständig Sorgen machen müssten um Geld.
Und dass wir mehr Frauenhäuser hätten, weil wir haben ja keine Decke, wo man sagen kann, in jeder Gemeinde gibt es ein Frauenschutzhaus. Das haben wir nicht. Und wir haben auch zu wenig Plätze auch in Heidenheim.
Mussten Sie dann schon mal jemand abweisen?
Ja, natürlich.
Was machen dann die Frauen? Die können ja nicht wieder
zurück. Die suchen
zurück
weiter. Nein, die suchen weiter. Die kommen bei Verwandten unter, bei Freunden und suchen weiter. Also wir sind auch in den Frauenhäusern in Württemberg sind wir vernetzt und wir wissen täglich, in welchem Haus ist ein Platz frei. Wir versuchen natürlich zuerst die Frau weiter zu vermitteln, wenn wir erfahren, dass sie Gewalt ausgesetzt ist. Aber manchmal müssen wir auch, wenn die nicht aus Heidenheim sind, die Frauen, müssen wir sie bitten, dass sie anderweitig sich etwas suchen. Wir haben auch schon Hotelzimmer bezahlt und das ist dann auch schwierig, da diese Sachen zu refinanzieren.
Also da bekommen Sie dann auch kein Geld, wenn Sie ein
nicht
Hotelzimmer bezahlen.
Also,
aber das
nee, eigentlich nicht, ja.
Ein Wunsch von Ihnen, dass man, wenn sowas auftritt, dass Sie dann eben die Möglichkeit hätten, dieses Hotelzimmer zu finanzieren und die Frauen da vorübergehend unterzubringen. Mal ganz unabhängig davon, dass die Frauen ja auch eine Betreuung brauchen, so wie Sie sagten. Die kommen aus so einer Gewaltsituation. Genau. Sind belastet und können
dann vielleicht dann reicht wieder das Personal nicht, dass man außerhalb unseres Hauses dann noch so eine Betreuung organisiert. Das wird immer komplizierter. Und deswegen die Vergrößerung der Frauenhäuser oder die Erweiterung der Plätze, die bedingt unbedingt auch eine Vergrößerung des Personalschlüssels. Und deswegen hoffen wir natürlich auf eine baldige gesetzliche Regelung, dass das irgendwann mal klar ist, weil wenn da Fachleute drauf gucken und gefragt werden, dann gibt es ganz klare Richtlinien. Und ich glaube, das ist halt ein großer Kostenfaktor und da scheut sich natürlich die Politik auch davor. Mhm. Gerade in Zeiten, wo das Geld knapper wird. Mhm. Und das Geld wird halt nicht nur im Staat knapp, sondern auch in der Kirche. Und deswegen wird das Engagement der Kirche auch in Frage gestellt in Zukunft. Inwieweit kann die Kirche dann noch ohne Unterstützung durch Dritte diese Defizite ausgleichen. Mhm. Und wir haben ja zum Beispiel den Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses, die vor 42 Jahren auch die Gründung überhaupt erst möglich machten, dieses Hauses. Und auch die Besitzer des Hauses, ich darf gar nicht sagen, wer das ist, aber wir zahlen 650 Euro Miete. Das ist nichts für so ein großes Haus. Ja. Mhm. Und die halten das Haus auch in Schuss. Und auch der Förderverein, der bezuschusst den laufenden Betrieb im fünfstelligen Bereich jedes Jahr. Und bei Sonderanschaffungen jetzt wie dem Spielplatz oder so, da sind die auch engagiert. Also das muss man schon sagen, ohne die Hilfe der Dritten wäre unser Haus schon zu. Mhm. Definitiv.
Berichten Sie doch mal auch nochmal über die Situation. Schaffen es denn die meisten Frauen wieder raus aus dem Frauenhaus in ein normales Leben oder gehen die, wie man so oft hört, wieder zurück zu ihren gewalttätigen Männern? Und warum?
Naja, das gewohnte Unglück ist leichter zu ertragen als das ungewohnte Glück. Man weiß ja nicht, wie das ist, ohne die Sicherheit eines Partners, der Geld verdient.
Ist es die Geldfrage?
Mit Sicherheit, meistens die Geldfrage. Als zweites würde ich sagen, die Wohnung. Wenn Sie alleinerziehend sind und in eine Wohnung sich eine Wohnung suchen müssen, dann sind sie auf Hilfe angewiesen. Auch da haben wir ganz, ganz große Unterstützung in Heidenheim. Wir finden für jede Frau, die auszieht, eigentlich eine Wohnung.
Müsste es nicht andersrum sein,
ich darf
dass
aber
der
nicht
Gewalttäter
sagen,
raus muss aus der
das
Wohnung?
Das passiert auch. Das passiert auch. Also es gibt den sogenannten Platzverweis, wo dann der Partner das Gebäude, das Haus, die Wohnung verlassen muss. Ja, aber das durchzuhalten. Und dann sind Kinder im Spiel. Mhm. Kinder lieben ihre Eltern, egal ob die Gewalt ausüben oder nicht. Es gibt keine Kinder, die ihre Eltern nicht lieben. Und das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ob eine Frau sich entscheidet, ein alleinbestimmtes Leben zu führen oder wieder zurückzugehen in so eine Beziehung. Und manche Männer, die gehen auch eine Therapie an und versprechen ihrer Frau, dass sich was ändert. Und bei manchen klappt's und manche kommen auch ein zweites oder drittes Mal zu uns und entscheiden sich erst dann, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also es sind alle Varianten, die Sie sich vorstellen können.
Mhm. Warten Sie, Herr Smeka, warten Sie weiterhin das Frauenhaus im Blick haben und unterstützen oder wie ist so Ihre Absicht? So, was haben Sie besprochen?
Vorsicht, was du sagst.
Vorsichtig, ja.
Ja gut, wir sind natürlich immer auf der Suche, wenn wir Spenden generieren, müssen wir sie natürlich ja auch spenden. Und wenn wir mal Projekte unterstützt haben, bleiben wir natürlich immer in Kontakt mit diesen Projekten und schauen, wie der Bedarf ist und sind immer bereit, weiterhin zu unterstützen. Wir haben jetzt auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand, wo wir Glühwein verkaufen. Da hoffen wir, dass wir da auch wieder einiges...
Also hintere Gasse?
Ja, okay. Genau. Das wird auch wieder gespendet, das Geld. Wir haben im März nächsten Jahres, am 8.3. eine Gala oben beim FCH im Business Club.
Wer kann da teilnehmen? Oder
jeder,
was ist das?
Jeder.
Also, was erwartet uns da bei der Gala?
Also es wird ein Casino-Abend sein mit praktisch drei Spieltischen. Mhm. An den Spieltischen werden halt dann die Spenden generiert. Es gibt dann Preise zu gewinnen. Das Projekt ist seit langer Hand geplant. Es ist aber durch Corona damals leider ausgefallen. Seitdem haben wir es nicht mehr so zum Laufen gebracht. Und jetzt versuchen wir das nächstes Jahr anzustoßen. Jeder
also 8.
darf
März.
Kommen.
Sehr
ja,
gut.
8. März, jeder darf kommen. Es ist wirklich jeder eingeladen. Die Ticketpreise und die Tickets sind noch nicht raus, aber das wird jetzt Ende des Monats passieren. Mhm. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Und wie gesagt, das Geld, wo wir da einnehmen oder das da generiert wird, wird zu 100% gespendet. Ja. Ob jetzt an das Frauenhaus wieder oder auch an andere Projekte. Wie gesagt, wir das Blickpunkt Kloster. Mhm. In Harbrichting ist auch eine ganz tolle Organisation, wo wir auch unterstützt haben schon. Und auch Papio, so Gewaltprävention für Kinder in Schulen, unterstützen wir auch schon seit Jahren. Wie gesagt, da ist immer halt Bedarf da. Wir müssen immer Aktionen machen. Wir machen auch viele Hands-on-Projekte, heißt es bei uns im Club. Das heißt, wir spenden nicht nur Geld, sondern wir packen auch mal an. Wir haben da bei dem Blickpunkt Kloster haben wir Kühlschrank gespendet praktisch und einen Geschirrspüler, den wir dann auch natürlich dann aufstellen und einbauen. Mhm. Also solche Aktionen machen wir auch. Wir haben beim therapeutischen Reiten in Bohlheim haben wir immer den Ausschank übernommen, wenn die ihr jährliches Fest da hatten. Also haben wir praktisch ausgeschenkt. Also solche Sachen machen wir auch. Es geht nicht immer vordergründig um Geldbeträge, sondern halt auch um Sachen zu machen. Das ist auch ein großer Punkt, den es bei uns im Club einfach hat. Diese Hands-on-Projekte.
Wie wird man bei Ihnen Mitglied?
Grundsätzlich kann jeder Mitglied werden, der Lust drauf hat. Ja. Normalerweise läuft es darüber, dass man die Leute halt direkt anspricht, also die Mitglieder von unserem Club sprechen die Leute an, aber es kann auch jeder auf mich oder auf die anderen Mitglieder zukommen, wenn er Lust drauf hat, da mitzumachen, ist jeder willkommen.
Im Vorgespräch sagten Sie, dass auch Sie mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, was mich erstaunt. Ich dachte immer, das ist eine ganz große Ehre, wenn ich angesprochen werde und da Mitglied werden kann, um zu helfen.
Gut, das ist ja das, was Sie vorhin angesprochen haben. Ja. Wir sind natürlich in der Altersstruktur, wir sind auch ein ziemlich kinderreicher Tisch. Also ich habe drei Kinder, die anderen Mitglieder haben auch alle so um die im Schnitt zwei. Ist natürlich schon auch eine Aufgabe, wenn man kleine Kinder hat und sich dann noch engagieren muss. Oder nicht muss, sondern sollte. Ist die Bereitschaft manchmal halt nicht da, weil viele das gleich abblocken und sagen, ja, da habe ich keine Zeit dafür.
Und so wie in Ihrem Fall, dass Sie jetzt auch noch einen Betrieb haben in Mörgelstetten und da aktiv sind.
Ja, natürlich, das spielt alles dazu, aber man muss auch sagen, es macht ja auch Spaß, da Mitglied zu sein. Es geht ja nicht darum, dass es Arbeit ist. Ich meine, Arbeit wäre übertrieben zu sagen. Das macht ja, es ist, hat auch viel mit Netzwerk zu tun. Man kennt viele, man lernt viele Leute kennen, die man so nicht hätte kennengelernt. Ja? Mhm. Also ich habe viele, die ich im Roundtable kennengelernt habe, sind mittlerweile eine meiner besten Freunde, mit denen ich wahrscheinlich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Mhm. Ja? Das ist auch ein großer Aspekt, ja, dass man halt einfach seinen Horizont ein bisschen erweitert und Leute kennenlernt. Und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn man am Straßenfest zum Beispiel einen Ausschank macht und Cocktails verkauft oder
gut, aber Bier andere gehen dann halt lieber Tennis spielen in ihrer Freizeit.
Aber gut, dafür ist ja auch immer noch Zeit. Wir treffen uns zweimal im Monat. Es ist jetzt nicht so, dass wir da zu 100% immer eingespannt sind. Es gibt natürlich immer irgendwelche Peaks, wie jetzt diesen Weihnachtsmarkt oder diese Gala-Veranstaltung. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, das nimmt mich so ein, dass ich keine andere Zeit mehr habe für andere Arbeiten oder Sachen. Also mein Betrieb kommt natürlich nie zu kurz und das ist natürlich auch immer die Seite, die Familie und natürlich der Betrieb geht schon auch vor, das ist ganz klar. Bei uns ist das nicht gefordert, dass man auch 100%ige Anwesenheitsquote hat, wie vielleicht in anderen Clubs, wo das eher enger gesehen wird, wie man sich beteiligt. Also wenn natürlich jemand sagt, oh, ich habe jetzt gerade betrieblich viel zu tun oder in der Familie ist irgendwas, ich kann jetzt ein halbes Jahr nicht kommen oder so, ist das überhaupt kein Ausscheidungskriterium bei uns. Wir sind froh um jeden, der sich engagiert bei.
Aber jetzt gerade mal, um zurück aufs Frauenhaus zu kommen, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Menschen schon erfahren, oh, das Mekal hat sich engagiert fürs Frauenhaus, dann ist das doch schon auch so ein Türöffner, dass mehr Leute so den Blick aufs Frauenhaus bekommen und da Unterstützung anbieten und helfen oder vielleicht auch Druck machen, politisch oder gesellschaftlich oder was meinen Sie?
Ja, deswegen bin ich doch auch so dankbar für dieses Format, was Sie uns hier, die Möglichkeit, dass Sie uns hier geben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist doch was ganz Tolles.
Was hätten Sie jetzt noch für eine Botschaft, so abschließend nach draußen?
Also wie ein Schlusswort. Ja, nee, die Botschaft ist einfach, ich finde Gewalt halt furchtbar, dass es überhaupt Gewalt gibt von Menschen gegen Menschen, egal welchen Geschlechtes oder welchem Alter. Ich finde Gewalt, ich habe ein Lebensmotto, das habe ich an meine Kinder weitergegeben, das heißt, tue niemandem mit Absicht weh. Das ist alles und sonst ist alles erlaubt. Aber wenn man Menschen mit Absicht wehtut, die sich dann auch noch vielleicht nicht nur seelisch, auch körperlich verletzt werden, meine Botschaft ist einfach, ja, das hat aufhört.
Und solange das eben nicht aufhört, solange ist die Einrichtung des Frauenschutzhauses wichtig in Heidenheim. Gut, also es war ein spannendes Gespräch mit Ihnen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und nach draußen sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.